Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Tourzeit, es ist heute auch bei euch so wunderbar warm. Thomas, München, hallo?
Ja, hallo, schönen guten Abend. Es ist irgendwie drückend warm, also es soll jetzt glaube ich auch schon wieder bald Gewitter sein.
Ja, 35 Grad hatten wir heute, habe ich heute eine Anzeige gesehen in der Stadt. Also es war schon hart an der Grenze. Und wir haben es im Vorgespräch schon, ich muss leider verkünden, dass ich mich auf die Nase gelegt habe beim Fahrradfahren, privat, also im privaten Umfeld, nicht im Rennradumfeld. Und deswegen habe ich ziemliche Schmerzen. So warm Wärme bei nässenden Wunden ist ja auch was Feines. Nun ja, Tour de France, da gibt es ein paar Sachen zu erzählen, würde ich mal behaupten. Vorab vielleicht die Ankündigung, dass ich ab dem kommenden Freitag im Urlaub bin. Ich nehme das Equipment mal mit, aber wie sich das gestaltet vor Ort, habe ich noch keinen blassen Schimmer. Wie die Lage in den Hotels ist, in den Unterkünften und so, ich weiß es einfach nicht. Ich werde den Thomas immer updaten und dann werden wir gucken, wenn es irgendwo sich eine Möglichkeit ergibt, ja, ob es sich da was ergibt oder nicht. Ihr werdet es mitkriegen, ich hoffe sehr, aber versprechen kann ich an der Stelle einfach nichts. Es ist ein Familienurlaub und das soll es dann ja auch sein. Das war jetzt genug des Vorgeplänkels. Wir waren bei Etappe Nummer 4 stehen geblieben. Da ist der Link immer falsch bei mir. Ich weiß auch nicht. Bei dir stimmt der Link immer, bei mir ist der Link falsch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das war die Etappe, wo Pogacar gewonnen hatte. Gesamtwertung Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Ayuso, Roglic, Rodriguez, Landa, Almeida, Ciccone, Bernal. Jetzt können wir loslegen. Etappe Nummer 5.
Ja, Etappe Nummer 5 kam etwas überraschend vielleicht.
Überraschend nach der Etappe Nummer 4?
Mit dem Ausgang meine ich, also ja. Nicht die Etappe an sich kam überraschend, das war vorher klar, dass das eine Sprintankunft ist, ausgangs der Alpen, wo man da rausgefahren ist. Und es war ein historischer Tag bei der Tour, weil Mark Cavendish hat seine 35. Etappe geholt, damit jetzt alleiniger Rekordhalter, was die Tagessieger angeht. Eddy Merckx
bei der Tour de France, muss man dazu sagen. Ne? Also
genau, was die Grand Tour Etappensiege angeht, hatte ich neulich auch irgendwo eine Statistik gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, Mario Cipollini hat sogar fast die meisten, weil er halt unendlich viele Etappen beim Giro gewonnen hat.
Sie, aber sie gewinnen lassen, die gute Mario.
Aber das, was wirklich zählt oder sage mal in den Köpfen der Leute natürlich bleibt, ist der Rekord für die meisten Tour de France Etappensiege. Ja. Und es hatten ihm viele, glaube ich, nicht mehr zugetraut, dass er das schafft. Aber an dem Tag war es wie, ja, im Prinzip, als hätte er die Zeit 10, 15 Jahre zurückgedreht. Erster Tour Etappensieg war, meine ich, vor 16 oder 17 Jahren, also 2008, glaube ich, bei der Tour, hat er seine erste Etappe gewonnen, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ich guck's mal ihm nach.
Und das war schon, was soll man so sagen, es gibt ein schönes Beispiel, was immer gebracht wurde. Seine erste Tour-Etappe hat er im Sprint gegen Erik Zabel und Oskar Frehre gewonnen. Mittlerweile hat Rick Zabel, der Sohn von Erik Zabel, seine Karriere beendet. Ja, Cavendish hat sozusagen eine komplette Fahrergeneration.
Eine Generation Zabels fertig gemacht.
Überstanden oder wie soll man sagen, er ist immer noch da mit 39. Das ist umso beeindruckender.
Ja, definitiv. Und das waren am 9.7.2008, wo er die erste Etappe gewonnen hat. War eine Etappe vom Cholet nach Châteauroux, vermutlich 232 Kilometer vor Freire, Zabel, Hustorf, Baden Cook, Robert Hunter, Robbie McEwen, Robert Förster, Frösi auch noch. Ja, Zeitreise, Deluxe. Wahnsinnig schön. Also hat mich auch unfassbar gefreut. Ich muss gestehen, ich hatte nicht so wirklich hundertprozentig dran geglaubt, vor allen Dingen nicht so früh. Und erst recht nicht, nachdem er sich das Frühstücks während der Fahrt entledigt hat, auf der ersten Etappe schon so einen Rückstand sich da eingefangen hatte, so dass ich bei der Etappe bei der Arbeit losgefahren bin mit dem Stand, okay, wird die Sprinter-Etappe, hier angekommen bin und gar nicht den Fernseher angemacht habe, sondern einfach nur das Ergebnis gesehen habe erstmal. Und dann stand da Kev und dann war natürlich die Freude groß und direkt die Glotze angemacht und geguckt. Und es war auch ein guter Sprint von ihm. Also gut gefahren. Also da muss niemand sagen, den haben sie gewinnen lassen. Also alles richtig gemacht. Und das jetzt auch nicht mit dem allerbesten Sprintzug, der ihn da hinbuxiert hat, wo er dann war. Also einfach klasse.
Ja, wobei man sagen muss, also er hatte einfach den richtigen Riecher in dem Sprint. Sein Team hat ihn 3 oder 4 Kilometer vom Ziel so ein bisschen verloren, aber an der richtigen Stelle abgesetzt, wodurch er nicht so viel Kraft aufwenden muss zum Positionieren. Und dann wurde Pascal Ackermann unfreiwillig zu seinem Anfahrer. Mhm. Von dessen Hinterrad ist er gestartet und selbst Jasper Philipsen kam da nicht mehr vorbei. Also er war tatsächlich auch einfach der Schnellste an dem Tag. Ja. Was ein bisschen diskussionswürdig war, war natürlich, dass er im Prinzip einmal quer über die Straße gefahren ist. Also er hat damit jetzt niemanden direkt behindert. Aber am Folgetag kann man natürlich auch sagen, wenn die UCI eine konsequente Linie zieht und sagt, wir relegieren Philipsen am Folgetag für seine Sprintlinie, dann hätte man im Prinzip auch Cavendish an dem Tag zurücksetzen müssen. Aber ich glaube nicht, dass sich das irgendein Kommissar getraut hat.
Ich glaube, die hätten den, also ich glaube, dann hätte auch, also Ackermann war, glaube ich, nicht so wirklich hundertprozentig glücklich darüber. Der hat sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen unerfreut geäußert. Aber ich behaupte mal, dass sich 50% des Feldes kurz bei Kev eingefunden haben, um ihn zu gratulieren. Und der sportliche Leiter auch. Und also da möchte ich auch nicht der Überbringer der Nachricht sein, der sagt, sorry, wir haben dich zurückgesetzt. Also das dafür war die Geschichte einfach so schön. Und ja, gegebenenfalls hat er da gegen die Regel so ein bisschen verstoßen oder sie wurde zu seinen Gunsten etwas ausgelegt. Ja, Mai, dann ist so. Ich habe mich ausreichend genug gefreut, dass ich darüber hinwegsehen kann. Das muss man sagen. Und
also es gab ja bei der Tour jetzt einige komische, sage ich mal, Auslegungen der UCI, was Disziplinarstrafen angeht. An dem Tag zum Beispiel, ich habe es nicht genau verfolgt oder nicht mehr genau nachrecherchiert, was mit Phil Bauhaus war. Der wurde nämlich an dem Tag zurückgesetzt auf Platz 171 in dem Sprint, worüber er natürlich überhaupt nicht happy war. Dann gab's an einem Tag eine Strafe für einen Fahrer.
Ja. ich weiß schon, was du meinst.
Nee, ich meine noch was anderes. Ah, okay. Es gab noch, das, was du meinst, war beim Zeitfahren die Strafe für Julien Bernard, der in seinem Heimatort oder wie auch immer vorbeigefahren ist und da kurz angehalten hat, um die Familie zum Umarmen, seine Frau zu küssen und dafür dann von der UCI eine Geldstrafe bekommen hat, aufgrund der Argumentation, dass er dem Image des Sports schaden würde.
Ungebührliches Verhalten könnte man das vielleicht frei interpretieren. Da muss ich sagen, also dieses Bild, was er da generiert hat, ja, das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Das ist doch Begeisterung pur. Also der Typ fährt durch sein Heimatdorf bei der Tour de France, von dem er als kleiner Junge vielleicht geträumt hat. Das halbe Dorf, nicht das halbe Dorf. Jeder, der im Dorf noch mehr als 10 Schritte machen kann, hat da gestanden und gejubelt. Der fährt da jubelnd durch und was, wenn nicht das ist ein Bild, was man haben will. Also ja. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine groteske Strafe gesehen habe. Fällt mir nichts ein.
Aber vielleicht ist es auch, will jetzt gar nicht die UCI insbesondere dafür an den Pranger stellen, sondern eher vielleicht den Kommissäre, die da kein, ja, wie soll ich sagen,
Fingerspitzengefühl
dafür haben, die Regeln auszulegen. Irgendwie ist es, also bei mir zumindest so der Eindruck bei dieser Tour de France, die UCI macht einfach, was sie will irgendwie mittlerweile, was die Strafen angeht. Hm. Und es wäre irgendwie tatsächlich gut, wenn es so eine Instanz oder ein Kontrollgremium auch für die Umsetzung der Regeln geben würde. Mhm. Weil, ja, die Kommissäre, das ist irgendwie Wildwuchs. Also ein anderes Beispiel war auf einer anderen Etappe im Sprint, da hatte sich ein Anfahrer ausgeklinkt und dann einfach auf der Zielgeraden angehalten und dann auf einer Leinwand den Sprint verfolgt und hat auch aus demselben Grund wie Julien Bernard diese Strafe bekommen.
Ohne es gesehen zu haben. die zwei Dinge in einen Topf zu werfen, ne, ist ja, also vielleicht hat er, besteht potenziell die Gefahr, dass er dadurch, dass er auf der Straße da stand, ne, und nachkommende Fahrer den Raum genommen hat, um noch zu sprinten oder um schneller um die Ecken zu fahren. Da kann ich das vielleicht, wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, ne, da könnte ich zumindest auf dem Papier noch der Argumentation folgen, beziehungsweise könnte sagen, okay, da habe ich einen Ansatz dafür, das Problem zu sehen. Aber auch wenn man jetzt sagen würde, okay, man könnte andersrum genauso argumentieren, der Fahrer, der seine Freundin geküsst hat auf der Straße, hätte vielleicht auch ein Fahrer, der hinter ihm ist, die Möglichkeit genommen, sein Tempo zu fahren. Aber das war ja nicht der Fall, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich will den Gedanken aufgreifen, den du eben hattest. Du hattest gesagt, dass es irgendwie eine Instanz geben muss, die quasi die Kommissäre kontrolliert. Das ist ja relativ einfach, ne? So wie so ein Sportsgerichtshof, wo man dann Einspruch gegen einlegen kann. Also ich verfolge Fußball ja nicht oder kaum, aber da war es doch jetzt auch so, dass irgendwie ein Spieler gesperrt wurde und dann jetzt irgendwie so ein, ich sag mal, Ad-Hoc-Komitee oder keine Ahnung, so eine Instanz angerufen werden kann, die quasi immer Gewehr bei Fuß da steht und kurz sich entscheiden kann. Das müsste es dann einfach auch geben. Also ist so ein Berufungsverfahren. Dass es das nicht gibt, verwundert mich eher.
Ja klar, es gibt natürlich gewisse Mittel und Wege für die Teams, um sozusagen Einspruch einzulegen und die Sache nochmal vor die Kommissäre zu bringen. Mhm. Aber das letzte Board hat dann, meine ich, immer der Weltverband, ja. Der halt sagen kann, hey, wir regeln die Regel jetzt so aus. Also das krasseste Beispiel war ja mal die Disqualifikation von Peter Sagan bei der Tour de France, als er Mark Cavendish in die Bande gefahren hat, wo es hinterher riesige Diskussionen gab und das Ganze, meine ich, sogar bis vor den Sportgerichtshof gegangen ist. Hm. Aber in dem Falle, ja, also kann ja kein Sportgerichtshof ein Ad-Hoc-Verfahren innerhalb von einer Stunde machen.
Ja, ich denke, dem Fahrer war der Kuss auch die Kohle wert. Und zur Not hat das Dorf bestimmt zusammengelegt, auch wenn das wahrscheinlich nicht eine besonders hohe Strafe war. Ja, Kev mit seinem legendären Sieg. Ich habe übrigens zwischendurch nachgeguckt und habe es wieder vergessen. 42 plus 12, 54 Grand Tour-Siege hatte Cipollini, 42 beim Giro. Also ich mag Kev, aber das traue ich ihm nicht mehr zu. Also
mehr hat nur noch Eddy Merckx, 63.
Ah, der bei Grand Touren, okay.
Cavendish hat 55, Cipollini 57, Merckx 63.
Cipollini 57?
Mhm, 42 beim Giro, 12 bei der Tour, 3 bei der Vuelta.
Ah, die Vuelta habe ich nicht gesehen. Ich hab mich auch eben gefragt, ob er jemals bei der Vuelta gefahren ist, sodass ich einfach gesagt habe, die andere Seite von den Mittelmeer mag ich nicht, fahre ich nicht hin. Ey. Ja, tolle fünfte Etappe, also die ansonsten wahrscheinlich so eine gewesen wäre, wo man gar nicht mehr als 5 Worte hätte drüber verloren. Aber so dann doch irgendwie eine gewisse Bedeutung bekommen hat. Kommen wir jetzt zur Etappe Nummer 6. Das war die Batman-Etappe, wo Batman das erste Mal, war das das erste Mal, wo er die Brille aufgetaucht hat?
Nein.
Nein?
War auch schon vorher, aber wahrscheinlich haben vorher auch viele seiner, sag mal, Arbeitskollegen im Peloton noch drüber gelacht. Ob das Ding wirklich schnell ist. An dem Tag hat er ihnen das Gegenteil bewiesen, dass es halt wirklich so ist.
Naja, ich bin ja nicht ganz sicher, ob es an der Brille lag. Ich habe sie live gesehen, also ich hatte sie in der Hand und boah, das sieht schon komisch aus. Also mein Stil wäre es, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Brille es war. Ich habe ein ähnliches Modell vom gleichen Hersteller und das finde ich ganz toll und das trage ich furchtbar gerne, aber das ist dann doch ein bisschen too much for me, muss ich gestehen.
Ja, ich glaube halt auch eher, dass das, also natürlich hat es jetzt wahrscheinlich nicht an der Brille gelegen, sondern eher, dass es was für ein Placebo für den Kopf ist, für ihn, dass er jetzt ein neues, sag ich mal, Anbauteil. an seiner Ausrüstung hat, wo er jetzt sagen kann, hey, ich bin jetzt nochmal schneller und gibt ihm dann vielleicht nochmal den nötigen Kick, um die 0,5% rauszuholen im Sprint, die er vorher nicht hatte.
Ich habe zwei Fragen zur nächsten Etappe, Etappe Nummer 6. Sprint-Etappe, ich entdecke gerade Sachen, die ich noch nicht über diese Etappe wusste. Und vielleicht kannst du da Aufklärung betreiben, vielleicht aber auch nicht. Das wäre aber auch nicht schlimm. Dann hat vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer die Rückmeldung dazu. bei der Etappe Nummer 6. Sprintankunft, wir haben es jetzt schon angedeutet, beziehungsweise eigentlich schon gesagt, Dylan Groenewegen hat diese gewonnen vor Biniam Girmay. Übrigens, sehr, sehr gut auf der Eurobike beim Stand von Uwex, Sponsor der Brillen und der Helme, war schon ein riesiges Plakat wegen seines Sieges auf der dritten Etappe. Also ich habe das sehr schnell umgesetzt, was ich ganz cool fand. Gehört ja auch was zu. Also es war jetzt nicht irgendwie nur so ein auf einer Leinwand, auf einem Fernseher irgendwie so, sondern richtig so riesig groß, also ich würde sagen 4x2 Meter, 4x2,5 Meter ein Plakat. Also das hat man ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. Fand ich cool. Warum haben Mark Cavendish und Lutsenko Alexei eine 20 Sekunden beziehungsweise 40 Sekunden Strafe bekommen? Weißt du das? An dem Tag? Ein Nee ist absolut akzeptabel.
Ich meine, bei Cavendish gab es sogar was nochmal vor der Etappe und bei Philipsen auch. Im Strafrecht würde man das Gefährderansprache nennen.
Reiß mich jetzt zusammen.
Vor der Etappe nochmal jemand von der Jury oder ein Kommissär zu denen gegangen ist, wenn ihr sowas wie gestern nochmal macht in dem Sprint, als Cavendish die Etappe gewinnt, dann gibt es eine Strafe. An dem Fall kann ich mir vorstellen, dass es daran... Können
die ja nicht mit einem 40-Sekunden-Strafe direkt versehen.
Also nee, ich hab's gerade gefunden. Cavendish Drafting behind the car. 200 Schweizer Franken, 10 Punkte Abzug in der Sprintwertung und genau.
Da Lutsenko
ihn dasselbe Vergehen bei Lutsenko.
Der, er hatte auch mehrfach Probleme mit seinem Rad, hatte ich den Eindruck, ne? Also da wurde immer mal wieder was umgestellt und auch bei der Etappe, wo er gewonnen hat, da hat er relativ am Anfang angehalten und da hat man ihm, keine Ahnung, den Vorbau festgemacht oder ein bisschen gedreht oder sonst etwas. Also wenn es was bringt und wenn du die Etappe gewinnst, ist natürlich alles richtig. Aber fand ich ein bisschen komisch.
Ja, Corona. Das ist übrigens eine sehr gute Seite, die ich hier gefunden habe. Da werden jeden Tag, kann ich mal den Link hier in die Shownotes reinstellen, die Strafen, alle Strafen aus dem, Bulletin der ASO aufgeführt.
Ja, gerne. Am besten setzen wir mal unten drunter, wo unsere Tipps, die ja noch aktuell möglich sind, dann sind. Und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass dein Tipp Cavendish so aufgegangen ist. Beziehungsweise dem du die Daumen gedrückt hast, da hast du ja dann, bei Kokau hast du ja noch nicht so viel Glück und Bernal ist jetzt auch eher nicht so, dass man bisher davon reden könnte, dass er die Tour geprägt hat, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
Ja, man muss generell sagen, bei dieser Tour bislang, ich glaube, es gab nur einen Doppelsieger und wenn man sich mal das Ranking am Ruhetag angeschaut hat, welches Team hat am meisten Geld verdient, dann war da halt Intermarché vorne. Und das ist im Prinzip ein Team, was mit das geringste Budget von den Tour de France Mannschaften hat. Also die großen
Dinosaurier. War das letzte Team, wo du gesagt hast vorher, die gewinnen nicht im Blumentopf?
Nee, das war ein anderes Team, wo wir später noch dazu kommen, das Team Total Energies.
Ja, stimmt.
Und auch aus französischer Sicht hatten die bis gestern, also bis Etappe 9, ein Drittel der Etappen gewonnen.
Na krass, ja. Läuft, muss ich sagen. Läuft für die Franzosen. Wollte ich anders sagen.
Absolut.
Gibt's noch mehr zu sagen zu Etappe Nummer 6? Das war doch die Etappe mit, das war die Sprintetappe.
Das war diese Sprintetappe, wo am Ende ist ganz, ganz knapp war zwischen Groenewegen und Philipsen. Aber Philipsen dann am Ende, wie gesagt, von der Jury bestraft, zurückgesetzt, weil er Wout van Aert an der Bande eingeklemmt hat. Letzten Endes muss man sagen, dass Wout van Aert nicht die Geschwindigkeit gehabt hätte an dem Tag, um da vorbeizufahren. Nichtsdestotrotz hat es dann die Jury damit gefährlichen Verhalten begründet. Und wie gesagt, ich bin der Meinung oder bleibe der Meinung, wenn man Jasper Philipsen zurücksetzt, dann muss man das halt, also es ist keine konsequente Linie einsehen bei diesen Strafen. Ich glaube eher, bei Philipsen war es auch Eher, weil die Kommissäre ihn schon auf dem Kicker hatten. Er hat im letzten Jahr vor allem, da gab es heftigere Manöver noch in den Sprints, wo man es ihm hat durchgehen lassen. Dieses Jahr hat man sich bei der Jury gesagt, nicht nochmal, mein Freund, da wird es jetzt eine Strafe geben. Von daher.
Das ist ja auch in der, ich weiß nicht, ob du mittlerweile durchgucken konntest, in der Netflix-Doku wird das ja auch dokumentiert, ne? Ja, ist natürlich, wenn du dieses Bad Boy-Image einmal drauf hast, drin hast, ne, dann ist es natürlich schwierig für einen auch zu beweisen, dass es nicht so schlimm ist oder dass man ein fairer Sportsmann ist oder und, ne? Er kann ja auch im fairen Sinne gewinnen. Aber und andererseits, wenn er argumentieren würde, ja, ich mache auch nichts anderes als Kev und der kriegt nichts, das ist ja auch irgendwie ungerecht. Und da kann ich dieses Argument kann ich sogar nachvollziehen oder verstehen. Nicht einfach. Also, und wie du sagst, die nicht vorhandene Linie ist da durchaus ein Problem, was man so sehen kann und auch für die Fahrer es nicht einfacher macht.
Was ihn natürlich fast noch heftiger trifft, als, sage ich jetzt mal, der verpasste Etappensieg an dem Tag, ist der Abzug der Punkte fürs grüne Trikot, weil er dadurch, er hat es im letzten Jahr gewonnen, natürlich einen massiven Rückschlag erlitten hat. Lag danach der Etappe, wie viele Vierter. Punkte waren es? War dann Vierter, genau. Er hatte 75 zu 149 dem führenden Binyam Girmay. Mats Pedersen übrigens, der war auf der Voretappe, als Cavendish gewann, kannst du dich vielleicht dran erinnern, wie so eine Billardkugel in die Bande geschossen.
Ja.
Hat dann die Etappe Nummer 6 noch beendet.
Ja.
Und die 7, glaube ich, auch noch, das Zeitfahren ist auch noch
gemacht. Das Zeitfahren hat er auch noch gemacht, ja.
Ja, und ist dann ausgestiegen, klar, vor dem Hintergrund Olympia und die Verletzung ist es nicht gerade förderlich, wenn er jetzt bei der Tour da weiter durchfährt.
Ja, und bringt ja dann auch nichts mehr. Also mit Kopf wieder freikriegen, wieder Beine richten und dann kann es weitergehen. Wie du schon richtig sagst, Olympia. Zeitfahren. Etappe Nummer 7 war das vom vergangenen Freitag. Konnte ich dann auf der Eurobike sehen. Ich weiß nicht mehr, was ich hier im letzten Podcast gesagt habe, ob wir uns auf eine Reihenfolge festgelegt haben, aber ich schwöre bei meinem Fahrrad, dass ich an dem Tag, nachdem die drei Fahrer auf der Etappe waren, gesagt habe, das wird Evenepoel vor Pogacar vor Roglic. Und er hat, glaube ich, nicht das allerschlechteste Näschen. Was wäre dein Tipp vorher gewesen? Weißt du es noch? Also wäre der...
Ich hätte auch gesagt, Evenepoel vor Pogacar auf jeden Fall, Ausgang dahinter offen.
Was sagen wir jetzt? Also ich hatte ein bisschen Sorge, als Evenepoel abgefahren ist, also aufgrund der Erfahrungen der Etappen davor. Er ist ja nicht der beste Abfahrer, aber das war jetzt technisch auch nicht so schwierig, dass er da in Gefahr gelaufen ist. Einmal ist ihm, glaube ich, also ich dachte im ersten Moment, die Kette wäre abgesprungen, aber er hat, glaube ich, im Nachhinein gesagt, er dachte, er hätte einen Platten, ne? Das heißt, das kannst du dich ja nicht sehen erinnern, so kurz vor knapp.
Ja, also ich denke, er hat dadurch jetzt mal mindestens 10 Sekunden verloren,
ja.
Weil er in dem Moment gedacht hat, er hat einen Defekt, also er hat ein Geräusch gehört, hat er selbst hinter dem Interview gesagt, vielleicht hat irgendwie ein Zuschauer gegen den Zaun geschlagen oder irgendwie eine Flasche fallen lassen. Das hörte sich auf jeden Fall genauso an wie ein Defekt und deshalb hat er sich umgedreht, schon nach dem Materialwagen gerufen und dachte schon, Alter, nein, jetzt verliert er das noch 3 Kilometer vor Ziel. Letzten Endes hat sich aber als Fake-Defekt, sage ich mal, rausgestellt.
Ein neues Wort in der Radsportberichterstattung, ein Fake-Defekt. Aber stimmt schon, jetzt wo du sagst, wenn so eine Flasche hinfällt oder so eine Flasche auch aufdreht, wie sie so pff, das Geräusch ja. Kann, würde ich jetzt auch durchaus das nicht unähnlich zu dem Geräusch, wenn jetzt so ein Tubeless-Reifen aufgeht und die Luft verliert. Klingt ähnlich, vollkommen. Also war mir noch gar nicht bewusst, aber ja, stimmt wohl.
Ja, und wenn man sich also das Zeitfahren durchgeguckt hat, war schon erstaunlich, fand ich, wie doch sich die Abstände in Grenzen gehalten haben.
Es war vielleicht einfach nicht so schwer, wie wir dachten. Kann das sein? Oder sind sie einfach gleich gut? Das kann auch sein.
Ich glaube, es spiegelt schon sehr gut die Kräfteverhältnisse wider. Interessant fand ich, Primoz Roglic hat am Ende durch ein gutes zweites Drittel. Das Zeitfahren noch zu seinen Gunsten ein bisschen gekippt, weil ich meine, er war an der Bergwertung sozusagen, also oben bei der zweiten Zwischenzeit noch hinter Jonas Vingegaard, und hat halt durch eine gute Abfahrt und ein gutes letztes Drittel 34 Sekunden nur verloren auf Remco Evenepoel. Vingegaard verliert auch nur 25 Sekunden auf Pogacar, wenn man es mal runterbricht. Und das Remco Evenepoel da gewinnt, das ist ja kein Wunder. Also im Schnitt hatte ich jetzt gelesen, hat er knapp 400 Watt gefahren in dem Zeitfahren. Und es gab tatsächlich mal auf Strava einen Pfeil von ihm von der Algarve-Rundfahrt von vor 2 Jahren, was mal kurz irgendwie 15 Minuten oder so online war, wo die Wattwerte dabei waren. Also im Prinzip ein Zeitfahren, was eine sehr ähnliche Charakteristik zu dem hatte, wo er auch etwa in dem Bereich war. Und er ist halt einfach wahnsinnig aerodynamisch, muss man sagen. Das ist ein ganz großes Plus in den Zeitfahren. Also CWA-Wert von 0,175 spricht man da, was absolut herausragend ist. Und das in Zusammenspiel mit der Power, die er aufs Pedal bringen kann, ist einfach eine unschlagbare Kombination aktuell.
Aber wenn das so wäre, dann, das fände ich ja auch, also auch krass, wenn er bei der Algarve-Rundfahrt quasi auch schon in der Lage ist, solche Werte abzurufen, wie er es jetzt bei der Tour kann, ne? Also dass da nicht, wahrscheinlich sind es dann irgendwie 5% mehr oder 10% mehr vielleicht noch, oder die hat er bei der Tour, oder dass der Unterschied da gar nicht so groß ist. Andererseits die Algarve-Rundfahrt, wann war die nochmal? War die nicht im März, April?
Das ist im Februar, oder? Ja, in der Regel ist es im Februar.
Ja. Also weißt du, dass er da schon so dann in Topform war? Also, ja, einfach.
Ja, wie gesagt, es war vor 2 Jahren, also.
Da war das ja auch wahrscheinlich nicht sein Saisonhöhepunkt, gehe ich mal.
Nee, klar, am Saisonstart, das war schon Wahnsinn.
Ja, also absolut verdient, der Sieger, der. Und Pogacar, wow, dachte ich, gar nicht so schlecht. Also 12 Sekunden auf eine halbe Stunde. Das kann man auch durchaus machen, also auch à la Bonheur wert.
Er hat auch, die haben einiges am Zeitverrat gemacht bei UAE. Da hat er ein bisschen von profitiert. Auf der anderen Seite war es jetzt auch keine Überraschung, dass Vingegaard nicht so ein Zeitfahren wie im letzten Jahr hingelegt hat. Ja. Bei der Tour.
Zum Glück muss ich nochmal sagen, weil also ich bin ja immer noch der Meinung, ne, also da war das jetzt eine große Nummer von wegen, es ist noch nicht klar, wie gut ich bin und bla 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 bla. Hätte er jetzt das Zeitfahren gewonnen, hätte ich mich noch ein bisschen mehr verschaukelt. Nennen wir es verschaukelt, gefühlt. Insofern wäre ich ganz glücklich mit dem Ergebnis.
Das wäre schon mehr als mirakulös gewesen, wenn er jetzt das Zeitfahren auf einmal gewinnt. Ich hatte so kalkuliert im Bereich von 40 Sekunden, die er verliert. Am Ende waren es, wie gesagt, nur 25. Und wenn wir dann mal auf die Gesamtwertung nach der Etappe blicken, ist es dann Pogacar mit 33 Sekunden vor Evenepoel, 1,15 vor Vingegaard, 1,36 vor Roglic. Das sind so mal jetzt die Top 4, ernsthaftesten Kandidaten, die ganz vorne angreifen können.
Na, vergesst mir nicht den Almeida und den Ayuso, ne, die zwei UAE-Fahrer, die direkt danach kommen. Was ist eigentlich mit Adam Yates? Platz 11, auch ein gutes Zeitfahren hochgegangen, aber der war ja dein Top-3-Tipp.
Ja.
Ist er gesund oder arbeitet er zu viel oder ich verschätzt?
Ich glaube, der hat sich einfach aufgeopfert in dieser Startruppe von UAE Emirates, die gespickt ist mit Weltklasse-Bergfahrern, kannst du es dir halt nicht erlauben, sage jetzt mal, 4 gleichzeitig im Klassement ganz vorne zu halten. Man hat es auf der Etappe über den Galibier gesehen, er war der Erste, der da nach Marc Soler gearbeitet hat und auch seinen Anteil geleistet hat. Ja, im Gegensatz zu einem Juan Ayuso könnte man sagen, der da mit der Peitsche, sag ich mal, nach vorne getreten werden musste von Almeida.
Wenn du zu Ayuso gehst, vergesst die Peitsche nicht.
hat es dann Adam Yates dann seinen Anteil gemacht, hat sich ausgeklinkt und wahrscheinlich dann gesagt, na gut, ich war letztes Jahr Dritter und dieses Jahr müsste schon nochmal alles zusammenkommen, damit es so nochmal da für vorne reicht. Ich bin dann derjenige, der im Berg als erstes arbeitet.
Also wäre dann, würde man logisch konsequent dann sagen, wäre dein neuer Tipp Pogacar für Almeida Ayuso, müsste man die zwei tauschen, ja, um der Idee, die du da gehabt hast, weiter Rechnung zu tragen.
Wenn dann schon überhaupt, mittlerweile bin ich nicht mehr.
Ja, den kannst du nicht mehr ändern, aber ich würde den Tausch würde ich sogar zumindest so im Hinterkopf behaben. Das Dreierpodium, aber mittlerweile wird es enger, sage ich mal vor sich, aber es ist doch nicht unmöglich.
Nö, also wir waren jetzt noch nicht ausgenommen dem Galib hier jetzt noch nicht ganz in den hohen Bergen, von daher ist es schwierig, das einzuschätzen.
Ja. Wir sind dann jetzt bei Etappe Nummer 8. Das war die Etappe vom vergangenen Samstag. Auch eine Eurobike-Etappe für mich. Das heißt, so ein bisschen gesehen, aber auch nicht richtig. Aber auch da war es ja im Prinzip ausreichend, wenn das, was ich mitbekommen habe, richtig ist, den Sprint zu sehen. Und ich muss sagen, also sowohl an dem einen Tag, wo er Zweiter geworden ist, als auch jetzt an dem Tag, Binyam Gamay, einfach gut. Also einfach richtig, richtig gut. Und an dem Tag fand ich sogar noch, vielleicht auch mit dem Rückenwind des Siegs auf der dritten Etappe, um diese Standardfloskel zu benutzen, noch einen Schritt schneller, noch einen Schritt selbstbewusster, noch einen Schritt irgendwie, wie soll man das nennen, so abgezockter vielleicht, ich weiß es nicht. Also hat mich sehr gefreut, schönes Ding.
Ja, also es ging leicht bergauf zum Ziel, muss man dazu auch sagen. Aber
ja, liegt ihm mehr, das stimmt, als anderen.
Das liegt ihm etwas mehr, aber wenn man sieht, dass bei Antomarché vor der Tour oder sage mal in diesem ersten Massensprint den Binyam Girmay gewinnt, das war manch die dritte Etappe, ein Gerben Tyson sagt, ja, eigentlich war ich jetzt hier der Sprinter oder wäre derjenige gewesen, der hier auch hätte auf Sieg fahren wollen. Und Girmay jetzt ganz, ganz souverän die Punktewertung anführt und auch schon die zweite Etappe gewonnen hat, dann muss man doch sagen, dass er wahrscheinlich selbst gar nicht so sich das zugetraut hat und einfach der Knoten da so geplatzt ist jetzt durch den ersten Etappensieg. Und ja, wie soll ich sagen, also Girmay hatte letztes Jahr ich will nicht sagen eine Seuchensaison, aber ein Jahr nach 2022, wo er Gent-Wevelgem und die Giro-Etappe gewonnen hatte, das überhaupt nicht daran angeknüpft hat. Und von der Entwicklung, er ist auch erst 24 her, ist das jetzt im Prinzip ist er wieder da, wo er 2022 war, nämlich auf dem Weg nach ganz oben.
Ich finde einfach dieses, was du sagst, wenn der Knoten mal geplatzt ist, ne, er war einfach bei uns hier in Köln, da hat er einfach ein paar Sachen, hat er mal was gesehen, ein bisschen Lebensfreude mitbekommen und das beflügelt ihn jetzt. Ich finde aber auch, dass zumindest nach außen, oder ich habe es nicht mitbekommen, wenn so Sachen passieren wie, okay, man geht mit Sprinter 1 und in die Tour, man merkt, Sprinter 1 ist zwar gut, aber Sprinter 2 ist deutlich, deutlich besser, exzellenter. Dann diesen Switch zu machen und das auch nach außen hin zumindest relativ geräuschlos und ohne Probleme, das ist ja auch ein Ding, was so nicht immer klappt. Da gibt's ja genug Teams, wo sowas mehr als Sand ins Getriebe streut. Und das finde ich einfach auch schön. Das muss man ja auch der sportlichen, wie soll man sagen, also der sportlichen Leitung attestieren, dass die da einen guten Job machen.
Das schon, ja, aber ich glaube, er ist gar nicht mal so auf ein Team angewiesen. Er ist sehr gut darin, sich selbst das richtige Hinterrad zu suchen. Kommen wir später dazu, auf der Etappe heute hat es da mal nicht so geklappt. Hätte er da das richtige Hinterrad gehabt, könnte ich mir vorstellen, dass er da auch gewonnen hätte.
Ja, aber trotzdem, es geht ja nicht nur darum, also wie jetzt der Zug organisiert ist und braucht er einen Zug, braucht er keinen Zug, sondern auch, es gibt ja genug Fälle, wo dann so innerhalb der Mannschaft es dann zu einem Riss kommt oder Unstimmigkeiten und so. Das ist ja auch nicht der Fall. Weißt du, das meine ich damit, dass es nach außen hin sehr harmonisch wirkt. Wie gesagt, nach außen hin, ne? Was da hinter den Türen passiert.
Klar, aber für ein Team wie Antomarché ist das wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn die überhaupt mal eine Tour-Etappe gewinnen, sage ich mal. Das waren glaube ich auch die ersten beiden, die sie gewonnen haben, überhaupt bei der Tour. Und wie gesagt, die sind sonst ja, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, am unteren Ende der World Tour anzusiedeln und haben natürlich mit Girmay, sage ich mal, einen Glücksgriff gemacht, was ein großes Talent angeht, und der ist jetzt zum Spitzenfahrer gereift. Ich sehe gerade, er hat noch bis 2026 Vertrag jetzt bei der Mannschaft. Von daher müssen sie jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass er nach der Saison geht, es sei denn, irgendein Team kommt mit einer astronomischen Summe um die Ecke, was ich jetzt nicht glaube. Aber ansonsten werden sie noch viel Freude an ihm haben. Und wer hätte bitte vor der Tour de France gedacht, dass der die Punktewertung anführt und auf dem besten Weg ist, die zu gewinnen?
Ja, definitiv nicht. Also da hast du da so ein kleines Wettchen wieder mal platziert irgendwie? Hast du da? Nee, diesmal nicht, ne?
Hab ich nicht, nee.
Ja, kann ja nicht immer gehen, ne? Ja, rundum schöne Sache, und am UFEC-Stand wurde am Samstag dann da auch gejubelt. Das habe ich so am Rande mitbekommen zumindest, und das auch völlig zu Recht. Sonntag war dann die von uns allen so ein bisschen...
Vielleicht noch eine Sache zu der Sonntagsetappe. Im Prinzip, wie du schon sagst, reicht es, wenn man sich den letzten Kilometer da anschaut, sonst hat man nicht viel verpasst. Aber man muss natürlich auch sagen, wie krass ist bitte dieser Jonas Abrahamsen, der ein paar Tage lang grün und das Bergtrikot hatte und auf der Etappe auch wieder alleine dann weggefahren ist, beziehungsweise er war erst in Gesellschaft von zwei Fahrern von EF, und da habe ich die Taktik von denen nicht verstanden. Dann ist Bettiol aus dem Feld rausgefahren mit Ben Hidi noch am Hinterrad, und hat ja im Prinzip da diese Ausreißaktion so ein bisschen zunichte gemacht. Weiß ich nicht genau, was sich EF dabei gedacht hat, aber um auf den Jonas Abrahamsen zurückzukommen, ist jetzt der Fahrer, der jetzt, ja, sage ich mal, noch nicht so mega auffällig war, auch schon 28, und jetzt bei der Tour de France, sage ich mal, gefühlt jeden Tag irgendwie vorne ist.
Was macht
hat's, ja. Hat's Bergtrikot immer noch, also finde ich eine positive Überraschung.
Ja, man hat das auch gar nicht, also man wollte es ja auch gar nicht mehr glauben. Ich dachte im ersten Moment, als er losgefahren ist, der holt sich jetzt die Bergpunkte und lässt sich dann wieder zurückfallen. Dass die jetzt weiterfahren oder dass er weiter durchhält, hätte ich jetzt auch nicht in dem Moment gedacht. Also das war für mich so eine ganz klassische, der schnappt sich jetzt ein paar Punkte und ist gut. Ja, aber gutes Ding, sei ihm gegönnt. Ist er denn, ja, das muss ich gleich mal nachschauen, das darf ich gar nicht sagen. Ups, hast du meinen Pfeifen gehört? Was ist denn hier los? Jetzt pfeife auf dem letzten Loch. Etappe Nummer 9 war dann die Gravel-Etappe, und da muss ich zugeben, konnte ich nur bis ungefähr zur Hälfte gucken und kann deswegen, konnte danach nur das Ergebnis sehen, hatte auch nicht die Möglichkeit nachzugucken. Deswegen brauche ich da ein bisschen deine Unterstützung. Also es hat lange gedauert, bis eine Ausreißergruppe weg war, wenn ich das richtig noch erinnere.
Also wenn man es vielleicht einmal chronologisch macht und dann themenorientiert, glaube ich, lässt sich das am besten einordnen.
Ich vertraue dir das 100%.
Zuerst mal chronologisch war es so, dass vorne eine Gruppe rausgefahren ist. Ich meine, es waren 8 Fahrer. Und hinten raus, also die hat sich dann nach und nach ein bisschen aufgefüllt. Es kam dann noch ein Pitcock von hinten dazu, unter anderem. Es gab dann nochmal eine Verfolgergruppe zwischendurch, die nochmal hin wollten, um Romain Bardet. Die haben es aber nicht geschafft. Und diese Gruppe hielt sich immer um die 2 Minuten, 1,5 Minuten. Und bei der Besetzung der Gruppe konnte man schon sehen, also das waren jetzt keine 0815 Ausreißer, die da vorne waren, sondern wirklich Klassiker-Champions. Also,
ach ja, stimmt, Pitcock. Da war Vermeersch auch noch drin, ne? Glaube ich, ja. Als
genau, der Weltmeister. Genau, der ist recht früh schon rausgefallen. Pitcock da drin, Sieger des Amstel Gold Race, Stuyven, Sieger von Mailand Sanremo, Ben Hidi, Zweiter beim Gold Race gewesen, Lutsenko, Javier Romo, Derek G, Aramburu, Vogelsang, ja, genau. Ja, das war schon also echt eine sehr starke Gruppe, wobei ich meine, Vogelsang war gar nicht mit direkt in der Gruppe dabei, sondern hinten im Feld dann. Und ja, wie gesagt, also die sind nie wirklich weggekommen, sage ich mal, oder hatten immer das Glück, dass im Feld natürlich antizyklisch gefahren wurde. Das heißt, jede Anfahrt auf einen Gravel-Sektor war wie bei Paris-Roubaix ein Sprint in den Kopfsteinpflaster-Sektor. Und dann danach wurde er erstmal wieder rausgenommen. Das heißt, es war so ein bisschen Jojo-Effekt. Die Gruppe vorne hat Zeit verloren, hatte wieder was dazugewonnen. Dann waren die mal auf eine Minute. Und dann gab es 80 vor Ziel, war es dann, meine ich.
Es gab, Entschuldigung, wenn ich noch an der Stelle, weil du das meintest mit dem Jojo-Effekt und so weiter. Ne? Es war ja auch teilweise so, dass das Feld hinten in einen Sektor reingefahren ist, dass dann erstmal geschoben wurde. Weil einfach.
Das war beim zweiten Abschnitt so, dass sich das so gestaut hatte, dass da viele Fahrer absteigen mussten und dann zu Fuß da hochlaufen mussten.
Habe ich mich auch gefragt, falsch gekettet, also so im Sinne von falsche Übersetzung ausgewählt oder was ist da los? Aber ja, aus diesem Stau heraus in die Gravel-Passage wieder reinzufahren, ist wahrscheinlich auch nicht das Leichteste.
Genau. Dann chronologisch weiterzugehen, dann ja, war es 80 Kilometer vor Ziel, meine ich, als dann Evenepoel angegriffen hat, aus der Favoritengruppe heraus, etwas überraschend sogar. Und dann sind aber Pogacar und Vingegaard hinterhergefahren, sind zu ihm hingefahren und dann waren halt plötzlich die drei Besten aus dem Klassement in dieser Spitzengruppe auch. Und dann haben sie halt, Pogacar und Vingegaard zu Evenepoel gesagt, und jetzt?
Die
haben sich dann ins Feld zurückfallen lassen und da haben alle schon gedacht, ja, jetzt ist es das denn gewesen mit dieser Spitzengruppe. Aber Pustekuchen, die sind nochmal weiter, haben noch durchgezogen, sind nochmal weggekommen. Es machte sich dann in der Folge eine Verfolgergruppe noch auf den Weg, unter anderem mit Mathieu van der Poel, Michael Matthews, und die kamen auch bis auf 40 Sekunden ran. Aber die haben es halt nicht geschafft, gegen diese stark besetzte Gruppe vorne diese Lücke zu schließen und wurden dann im letzten Gravel-Sektor von den heranfliegenden Feld von Pogacar überrollt, im Prinzip wieder, wurden aufgefahren. Ja, und auch das Finale war dann super spannend, oder so siehst du das in einem normalen Rennverlauf auch nicht. Stuyven, der 12 oder 10 Kilometer vom Ziel angegriffen hatte, und dann hinten schon eine Rivalität ausgelöst hatte, hatte 10 Sekunden Vorsprung und normalerweise sagst du dann, ja, das ist durch, die gucken sich jetzt hinten an und fahren mal um Platz 2. Aber die haben dann tatsächlich hinter ihm ganz gut zusammengearbeitet, haben ihn zurückgeholt und viele dieser großen Namen, sage ich jetzt mal, ein Lutsenko, auch ein Pidcock, die haben halt einfach zu viel gemacht dann in dieser Verfolgung, und einer, der sich den du den ganzen Tag nicht gesehen hast, der total unscheinbar gefahren ist, Anthony Turgis, gewinnt am Ende im Sprint sehr souverän die Etappe. Wenn man sich aber auch mal dessen Palmares anguckt, dann ist das jetzt auch keine große Überraschung, dass der das gewinnt. Also der war Zweiter bei Mailand Sanremo schon, hat den, meine ich, den Feldsprint gewonnen, 22, als Mohoric Solo gewinnt. Und er war auch schon, ja,
Lüttich, sehr gut. U23 gewonnen.
Genau, also ist ein Klassiker-Spezialist. In diesem Jahr waren die natürlich fuchsteufelswild bei Total, dass sie keine Einladung bekommen haben für Flandern-Rundfahrt und diese andere große Rennen wie Mailand-Sanremo. Von daher für ihn auch ein bisschen unglücklich. Aber für die Mannschaft natürlich Total Energies der Jackpot. Sie schaffen es nicht, in 2 oder 3 Jahren mit dem Superstar Peter Sagan eine Etappe bei der Tour zu gewinnen. Und dann macht es halt Anthony Turgis in diesem Jahr.
Aber jetzt, so wie du es beschreibst, ärgerlich, dass ich es nicht gucken konnte. Vielleicht muss ich das nochmal nachholen. So als All-Time-Classic.
Ich fand nur Wahnsinn. Lohnt sich auf jeden Fall. Also das Finale war echt super spannend. Also es waren 2 Rennen im einen. Das dahinter, was da abging, war ja auch sehr spannend. Pogacar mit mehreren Attacken auf dem vorletzten Gravelstück ist er dann sogar, hat er ein Loch gehabt zu Vingegaard. Da hast du halt gesehen, was das auch für einen Unterschied macht, weil das war wirklich richtig loser Gravel, sage ich mal. Also im Prinzip ja, ein bisschen wie Kies einfach, du bist eingesunken. Und hast du den Gewichtsunterschied auch gesehen? Pogacar hatte da mehr Traktion auf dem Rad, bei Vingegaard ist teilweise einfach das Hinterrad durchgedreht und deshalb konnte er auch die Geschwindigkeit nicht halten. Man muss aber sagen, es war eine Mannschaft, eine super Mannschaftsleistung an dem Tag von Wismar Liesebike. Wenn man das Team mal ein bisschen, sollte man nochmal gesondert loben bei der Etappe. Zum einen hatte erst Vingegaard diese Panne, rund 100 Kilometer vor dem Ziel.
Da, wo wir direkt einschreiten müssen. Er hatte technischen Defekt an seinem Rad und hat dann das Rad von Tratnik übernommen.
Tratnik bekommen, ja. Und du hast dann Tratnik irgendwie am Straßenrand stehen sehen mit dem Rad von Vingegaard und hat da, ich weiß nicht, ob er sauer auf dem war, aber irgendwie den neutralen Mechaniker, also von dem neutralen Materialwagen da so ein bisschen gestikulierend weggeschickt, weil er nichts von dem wollte und der ihm aber irgendwas andrehen wollte, aber er wollte halt nichts von dem, hat auf den Teamwagen gewartet, weil es für ihn an dem Tag auch keine Rolle gespielt hat. Mhm. Wenn man das Ganze mal ein bisschen tiefer betrachtet, haben viele Teams diese Taktik gefahren, dass sie einen Fahrer bei ihrem Kapitän hatten, der einfach nur die Aufgabe hatte, dahinter zu fahren und im Notfall ihm das Rad zu geben, was in ungefähr gleich konfiguriert ist mit dem des Kapitäns. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man vor der Etappe bei Wismar Liesebike gesagt hat, du pass mal auf, Jan Tratnik, dein Rad wird heute mal nicht auf deine Verhältnisse eingestellt, sondern auf die Maße von Vingegaard. Und deine einzige Aufgabe heute ist es, an dessen Hinterrad zu bleiben und wenn der defekt hat, ihm das Rad zu geben.
Also ich habe von dir diese These auch gehört, sie wurde auch während der Fernsehübertragung mehrfach gesagt. Mir wurde heute kolportiert, sagt man das so, es wurde kolportiert, dass das Team von Vingegaard das schon, also das Team Wissner, Liesebike, das bestritten habe, sagen wir so. Ich war ja nicht dabei, ich weiß nicht, dass das der Plan wäre. Aber wenn du jetzt sagst, mehrere Teams haben das so, bei mehreren Teams scheint es so gewesen zu sein, dann scheint das ja also kommen.
Nee, die werden es natürlich nicht zugeben, weil das wäre natürlich, wie soll ich sagen, eine totale Bloßstellung des Fahrers. Weil es sieht dann natürlich so aus, als wäre der jetzt nur im Tour de France-Team, weil er ungefähr die gleiche
ungefähr Größe gleich groß ist.
wie Vingegaard hat. Aber wenn man sich tatsächlich mal den Kader des Teams durchguckt, da gibt's sonst nicht viele, die, sage mal, auf die Maße von Vingegaard passen. Mhm. Und ich denke, bei anderen Teams wird es ähnlich gewesen sein, dass passend zum Sehen ein Fahrer auserkoren wurde, der im Kader ist, der die Aufgabe hatte, einfach möglichst nah, möglichst lange beim Kapitän zu bleiben, um im Notfall das Rad zu geben.
Finde ich auch nicht schlimm. Also es gibt schlimmere Gründe, bei einer Tour mit dabei zu sein, als dass man sagt.
Und er hat ja doch. Ein Indiz dafür ist ja auch, dass er eigentlich zurückgewechselt hat. Mhm. Klar kannst du sagen, das Rennen ist nie mehr langsam geworden, aber es gab schon den ein oder anderen Moment, wo man hätte das Rad wechseln können, aufs Ersatzrad von Vingegaard, vom Mannschaftswagen heraus. Aber er sah recht akkurat darauf aus, muss ich sagen, auf dem Rad von Tratnik und hat den scheinbar dann auch nicht groß gestört. Mhm. Daher haben die das gut gemacht, einfach.
Weißt du von anderen Fällen, wo das so war? Also wo auch das Rad so gewechselt wurde? Also durch Zufall? Haben wir es mitbekommen?
Nee.
Ja, umso besser.
Also man hat wenig Defekte tatsächlich
gesehen. Habe ich auch gedacht. Also den Teil, den ich gesehen habe, dachte ich auch immer, naja, so viel. Also zum Glück, weil ne, wir sagen ja immer, technische Defekte sollen jetzt nicht der Grund dafür sein, dass irgendwie ein Rennen entschieden wird und das war dann ja wirklich nicht der Fall. Insofern, ja, alle. Ja,
tatsächlich ein Team, das mit Schlauchreifen gefahren ist. es gab einen Fahrer bei diesem Team, so weiß ich es zufällig, der ist mit 25 mm Reifen optimistisch ins Rennen gegangen und der hatte dann auch tatsächlich einen Defekt.
Okay. Weißt du, so grundsätzlich wird man wahrscheinlich mit 30, maximal 32 gefahren sein, oder?
Bora zum Beispiel ist 32 gefahren an dem Tag.
Bin ich ja auch schon mal manchmal gefahren. Also bestens. Ja, mich hat ein bisschen.
Und da gab es hinterher auch ein Interview mit Rolf Aldag, wo er gesagt hat, wir wollen halt an dem Tag nicht die Etappe gewinnen, sondern uns geht es ums Gesamtklassement. Deswegen machen wir ja vielleicht so ein bisschen Abstriche in Sachen, sage ich mal, Performance, Speed beim Reifen und gehen lieber auf Sicherheit, deswegen die 32 Millimeter.
Es gab ja auch so ein bisschen eine Diskussion danach, dass Evenepoel so sich ein bisschen beschwert hat, dass Vingegaard zu passiv fahren würde, nicht attackieren würde, nur dranhängt und so weiter und so fort. Weswegen ja auch Wort von Art, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei Strava am nächsten Tag, am Ruhetag, am Montag, seine Ausfahrt irgendwie passiv, irgendwie sowas passiv-defensive Ruhetagsfahrt genannt hat. Ich frage mich dann immer, ist das wirklich so untereinander böse gemeint oder scherzen die untereinander über sich selber, machen sich da ein bisschen lustig? Also, ne, wie böse ist das gemeint? Das weiß ich halt nie. Wenn es nicht wirklich böse gemeint ist, sondern eher ein Zeitvertreib, ein Spaß, auch Unterhaltung, ne? Es ist ja eine Unterhaltung auch irgendwie, dieser ganze Sport. Dann fände ich das ja cool. Ansonsten finde ich es kindisch.
Na, ich glaube, untereinander haben die eine gesunde Rivalität, aber wissen auch den einen oder anderen Scherz zu machen. Aber ich finde, das ist, so wie du schon sagst, der ganzen Veranstaltung zuträglich, wenn da auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, eine Rivalität aufgebaut wird zwischen jetzt Evenepoel, Pogacar und Vingegaard. Aber ich glaube, auf das Große und Ganze gesehen, an dem Tag hätte sich ein Tadej Pogacar schon erhofft, da Zeit rauszufahren. Und er wird meines Erachtens, also ich weiß nicht, ob man das Nervosität nennen kann, aber schon gedacht haben, er hat ein größeres Polster nach der ersten Woche auf Vingegaard.
Ja, andererseits, er wirkt jetzt auch nicht so, als hätte er schon zu viel investiert.
Ja, also. Auf der Etappe muss man schon sagen, also was der da, also der ist im
Prinzip. Ich habe die nicht gesehen, das ist mein Problem, aber wenn du sagst,
okay. Auf diesen Schottersektoren ist er ja einige Antritte gefahren und vor allem, der ist nach den Kurven wie ein Berserker rausbeschleunigt jedes Mal. Und du hast auch gesehen, wie der durch die Kurven gefahren ist und danach angetreten ist, dass das schon von den dreien, sag ich mal, von Evenepoel, von Vingegaard und Pogacar der beste Radfahrer ist. Mhm. Also das ist ganz klar, hast du die Unterschiede da gesehen. Gerade Evenepoel hatte dann im letzten Drittel doch seine Schwierigkeiten, da dran zu bleiben. Hat es bravourös immer wieder zugestopft. Aber was du gerade gesagt hast, dass Van Aert bzw. Evenepoel sich dann beschwert hat, dass Vingegaard da so defensiv gefahren ist. Es war tatsächlich so, die eine Situation, als Jorgensen und Vingegaard mit Pogacar zusammen weg waren, aber die kein Tempo machen wollten. Also die haben halt wirklich immer Vingegaard gesagt, ich fahre hier nicht alleine ohne mein Team, auch als er mit Pogacar und einem Helfer alleine war.
Ja, kann man aus seiner Sicht aber vielleicht auch noch, also er wird seine Gründe haben und wenn es mangelnde physische Präsenz oder physischen Möglichkeiten ist, dann ja, er wird schon seine Gründe haben und ihm dann das dann zum Vorwurf zu machen, wenn er vielleicht auch Vorgaben umsetzt, finde ich dann auch, ja, also ich kann beides verstehen, ne? Remco ist wahrscheinlich eher ein Fahrer mit dem Herz und der dann halt gerne das Rennen fährt, aber das Klappern gehört da vielleicht auch an der Stelle mit zum Handwerk ein bisschen.
Eben drum, und das ist ja gut für die Fans, die dann was zum Diskutieren haben.
Absolut, genau.
Ja. Aber wenn man mal das ganz Große dieser Etappe sieht, hat natürlich die ASO, sage ich mal, saß Christian Prudhomme wahrscheinlich die ganze Zeit mit gefalteten Händen im Auto und hat gehofft, dass kein Defekt jetzt irgendwie das Gesamtklassement verfälscht, was tatsächlich nicht der Fall war. Logistisch gesehen ist natürlich diese Etappe ein Albtraum für alle Teams gewesen, weil du x Sachen beachten musstest. Du musst, also da hatten die meisten Teams in fast jedem Sektor irgendwie Leute mit Laufrädern stehen und das sind ja nicht alles Festangestellte von den Teams, sondern es sind einfach Volunteers, also vertraute Personen des Teams, die einfach ein Trikot angezogen bekommen und einen Satz Laufräder in die Hand gedrückt bekommen.
Und man hofft, dass sie abgeben.
Das sollten sie schon tun, ja. Was ich mir überlegt habe, ja, wenn da halt auch einfach mal, können ja auch du und ich da zur Strecke hingehen, weil die Fahrer kennen ja diese Betreuer in der Regel nicht oder die da mit den Laufrädern oder den Trinkflaschen stehen und dann sich ein Trikot von dem Team anziehen und einfach eine Trinkflasche geben, wo nichts drin ist. Also das kann ja jeder im Prinzip machen. Also es ist natürlich dann auch immer ein bisschen risikobehaftet, aber logistisch ist es natürlich ein absoluter Albtraum. Mhm. Riesenaufwand für die Teams, so eine Etappe separat zu organisieren. Wir haben gerade über die Reifen gesprochen, was da an mehr Material rangekarrt werden muss für diese Etappe, das ist schon der Wahnsinn gewesen. Aber es gab keinen rennentscheidenden Defekt, sag ich mal.
Ja, ist das so? Vielleicht müsst ihr noch kurz über den Fahrer von Team, wie heißen die jetzt? Red Bull Bora, Hans Grohe. Boah, was für ein sperriger Name. Da müssen wir was anderes überlegen. Der ja einen Sturz hatte und dementsprechend dann ausgeschieden ist.
Ja, genau. Also vielleicht, wir reden bisschen über Alexander Vlasov, der einen Sturz hatte, aber auf einem Asphaltstück, ein Rennunfall durch Unachtsamkeit, hatte sich spektakulär überschlagen, ist dann im Straßengraben gelandet, ist die Etappe dann auch noch zu Ende gefahren, aber am Ruhetag hat sich dann rausgestellt, dass er sich den Knöchel unter anderem gebrochen hat. Und ja gut, wenn man sich hinterher die Räder von seinem Rad, die Bilder von seinem Rad anguckt, dann weiß man, wie heftig das war. Also man hat es schon im Fernsehen gesehen. Also auch da wieder die Frage, oder die ich mir gestellt habe, müssen wir nicht nochmal über das, Concussion-Protokoll reden? Also, dass jemand nach einem Sturz erstmal von dem Doktor angeguckt wird, zumindest ob er da weiterfahren kann, weil der konnte ja nicht mal gerade stehen, Vlasov, und wurde da wieder aufs Rad draufgesetzt.
Dass jemand weiterfährt, der auf so einem kaputten Rad gesessen hat, also da sieht man einfach nur, wie viel Energie da im Spiel war. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so alles richtig sein kann, aber er hat es noch zu Ende geschafft. Er ist ja jetzt rausgenommen worden. Knöchelbruch, gute Besserung an der Stelle. Aber insgesamt die Bilder, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr schön. Und
wenn du im Peloton oder sage ich jetzt mal, wenn du jetzt im Tour Village wärst und du fragst Mechaniker, Fahrer und sportliche Leitung und sonst irgendwie wen, der im Tross involviert ist, wollt ihr so eine Etappe nochmal bei der Tour haben, wenn mit Sicherheit 80% der Leute sagen, bloß nicht
nochmal. Bloß nicht.
Wenn du eine repräsentative Umfrage zwischen bei Fernsehzuschauern machen würdest, wollt ihr sowas bei der Tour de France sehen, werden dir wahrscheinlich auch 90% sagen, ja. Also das ist für die Zuschauer toll anzuschauen, für die Teams wahrscheinlich der Horror.
Ich habe die Etappe ja in einem Kontext mit Leuten gesehen, die so ein bisschen Tour-affin sind, aber nicht jetzt jede Etappe verfolgen. Und die waren völlig angetan von den Bildern. Ne? Boah, was ist das denn? Krass, was machen die denn da? Und so musste ich mir einfach erklären. Hab dann auch erklären müssen, ne, dass das vielleicht dann aber auch bedeutet, dass jemand da einen technischen Defekt hat, aus dem Favoritenkreis ausscheidet. Ja, auch blöd. Ne? Oder dann kam auch das Thema auf die Kopfstand-Etappen, wo ich auch gesagt habe, naja, ist auch nicht jeder Fan von. Ja, aber das gehört ja dazu und so. Also ich kann beide Seiten verstehen. Deswegen vielleicht muss es nicht jedes Jahr sein, aber so alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre so eine Etappe wie da finde ich dann auch schon mittlerweile angebracht. Die reinen Gravel-Spezialisten, für die gibt es ja auch Rennen. Ne? Also die brauchen sich ja jetzt nicht beschweren. Sie würden nicht zum Zuge kommen. Und tolle Bilder. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht noch kurz das Gesamtklassement. Da hatte sich dann kaum etwas getan, außer dass Derek Gee vom Team Israel Premier Tech in die Top 10 hochgefahren ist. Ansonsten weiter Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Die ersten drei, dann Roglic, Ayuso, Almeida. Nummer 4, 5 und 6. Ruhetag. Irgendwelche großen Neuigkeiten beim Ruhetag? Ich habe nur gehört, irgendwie Lennart Kemner hat bei Ineos unterschrieben. Kannst du das bestätigen oder nicht?
Da gibt es viele Gerüchte im Moment, auch was das Team Lidl Trek anging. Also da wird dann bei verschiedenen Mannschaften gehandelt. Die Frage ist letzten Endes, was möchte er selber? Also jetzt mal aus Sicht des Fahrers gesprochen, jetzt nicht aus der Teamsicht, sondern aus Sicht von Lennart Kemner. Ich denke, er hat es noch nicht ganz aufgegeben, mal eine Grand Tour wirklich gesund durchzufahren auf Klassement. Und das kann ich mir halt in Zukunft bei Bora nicht mehr vorstellen, Red Bull Bora und Skrohe, weil sich die Mannschaft strukturell so verändern wird, dass da, denke ich zumindest, in Zukunft noch einige Neuzugänge kommen werden, die das Team so ausstatten, dass du dir solche Experimente im Prinzip mit Kemner auf Gesamtwertung zu fahren nicht mehr leisten kannst.
Hm. Und es ist ja auch so, also ich glaube ja immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist jetzt bei mir mehr so ein Gefühl, die ganzen Bulls-Fahrer, dass die irgendwann versuchen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann doch irgendwie unter ein Dach zu holen. Alles andere erscheint mir jetzt unter Marketing-Aspekten auch nicht logisch. Also ne, das würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Aber warten wir mal ab, was da kommen wird. Sonst noch etwas, was am Ruhetag für Gesprächsstoff sorgte?
Nö, nee, das
war ein ruhiger Tag, ne? Ein ruhiger Ruhetag, sozusagen.
Ja, also die Fahrer waren alle froh, mit Sicherheit nach 9 so intensiv ausgefahrenen Tour-Etappen. War jetzt kein klassischer Tour-Auftakt, wo du erstmal 5 Sprint-Etappen zum Einrollen hast, ja, sondern es ging von Anfang an richtig in die Vollen. Da waren die froh, dass die haben den Ruhetag auch gebraucht.
Ja, und aber es sei ihnen auch von ganzem Herzen gegönnt. Heute war es dann ein bisschen so, also es wirkte zumindest das, was ich mitbekommen und gesehen habe, so ein bisschen, haben die ein bisschen gebummelt am Anfang? Kann das sein?
Ja, also es hat, wurde ein bisschen drauf spekuliert, dass es auf dieser Etappe, weil es sehr anfällig dafür ist, bekannt auch schon von einer anderen Tour de France-Etappe und auch von Paris-Nizza, die Gegend sehr windanfällig ist. Letzten Endes war aber der Wind nicht stark genug, um letzten Endes eine Windkante herbeizuführen. Und somit war es dann einfach, ja, muss man mal sagen, eine langweilige Bummeletappe. Es gab nicht mal, also es gab zwar so einen kleinen Ausreißversuch, aber auch das finde ich ein Trend der Tour de France in diesem Jahr, den ich schade finde, dass die Zeit der TV-Attacken irgendwie vorbei ist.
Ja.
Es gibt Etappen, wo nicht mal einer in die Ausreißergruppe will, wo früher vor 5 Jahren noch zwei oder drei Wildcard-Teams sofort geschrien hätten, hey, wir fahren hier sofort los, um Fernsehzeit zu kriegen. Vielleicht muss da der Tourchef mal mit den kleineren Teams ein ernsteres Wörtchen reden und den
ins Gewissen reden.
Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, ja, Total hat jetzt eine Etappe gewonnen, die mit der Wildcard dabei sind. Arkea, sage ich mal, als gehören zwar zur World Tour, aber kleineres World Tour Team hat auch schon eine Etappe gewonnen. Selbst Israel sagt sich halt, wir haben halt einen Derek Jean, einen Pascal Ackermann dabei für die Sprints.
Ja, und die zeigen sich, sieht man ja auch oft genug.
Ja, genau. Und auch eine Mannschaft, Lotto Destiny, die sagen sich halt, wir haben Arnaud Delis für die Sprints. Warum sollen wir jetzt hier in die Ausreißergruppe gehen? Die einzigen, die dann wirklich mal, sag ich mal, klassisch auf Underdog und sagen wir mal Wildcard-Team machen, sind Uno X. Wie gesagt, Jonas Abrahamsen, der ist gefühlt jeden Tag in der Gruppe, aber der kann halt auch nicht, bei dem schwinden auch irgendwann die Kräfte.
Ja. Ja, und so war es dann so, dass ich heute so peu à peu, ich meine, Entschuldigung, man muss jetzt auch immer noch sehen, also wenn man denen jetzt, ich will nicht sagen, unterstellt, dass sie ein bisschen langsam unterwegs sind, dann ist das immer noch, was sind die heute für eine Durchschnittsgeschwindigkeit? Ich fand immer noch 43 km/h, ne? Also, das ist nicht das Langweilige. Aber es kam zu einem Endsprint und ja, Jasper Philipsen hat sich das Ding geholt, wieder ganz klassisch angefahren worden. Fand den Sprint jetzt auch unproblematisch. Ich habe da nichts irgendwie, also es war auf der rechten Seite, war ein bisschen gequetscht. Ackermann hatte auch drunter gelitten, aber ich glaube auch nicht, dass er die Geschwindigkeit hatte, um da nochmal dran vorbeizugehen. Sah für mich okay aus.
Nein, absolut. Das Einzige, was man etwas reklamieren kann, ist, dass Gemay am Ende Ackermann da an der Bande einklemmt und der bremsen muss. Hatte jetzt aber keinen unmittelbaren Einfluss auf den Ausgang des Rennens. Mhm. An dem Tag hat es dann auch mal für Alpecin, die bislang eigentlich ein Verlierer für mich der Tour de France waren, im letzten Jahr noch die Sprints dominiert, mit Philipsen fast nach Belieben. Und er ist als designierter schnellster Mann der Welt in diese Tour de France gegangen in den Sprints. Und die Konstellation ist ja ähnlich wie im letzten Jahr. Er hat als letzten Anfahrer Mathieu van der Poel dabei. Und da gibt es eigentlich keinen besseren, den du dir wünschen kannst. liegt aber auch so ein bisschen daran, dass es noch nicht so richtig lief, dass Van der Poel noch nicht in der Form ist.
Man und sich auch nicht so reintraut, finde ich irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht das letzte bisschen reinlegt.
Es mag auch da mit reinspielen, aber heute, sag ich mal, auf der 10. Etappe, da hat er es wirklich gut gemacht, muss man sagen.
Ja, da war er präsent auch da.
Hat wirklich das perfekte Timing, hatten sie Philipsen genau zum richtigen Zeitpunkt abgeliefert. Und der war dann auch wirklich der schnellste erste Etappensieg dann in diesem Jahr. Bei Van der Poel hat man aber, nochmal darauf zurückzukommen, auch gesehen, wirklich auf dieser Gravel-Etappe, wo er vorher, ja, ich will nicht sagen, der haushohe Favorit war, aber sage mal, in der Form von Paris-Roubaix gewinnt er das Ding fast auf einem Bein, aber da hat er es nicht geschafft, mit dieser Verfolgergruppe die Lücke zuzufahren. Daran sieht man schon, dass da noch einiges fehlt. Aber für Mathieu van der Poel ist ja gar nicht mal das Ziel, jetzt sage ich mal, die Tour de France, sondern er will Olympiagold unbedingt haben. Und ich denke, die Vorbereitung, die er sich jetzt ausgesucht hat, wirklich im Frühjahr nur ein paar ausgewählte Straßenrennen gefahren zu sein und jetzt über die Tour de France gezielt Etappen auszusuchen, um für Olympia in Form zu kommen. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Mhm. Er wird in Saft und Kraft stehen. Ne? Ich weiß nicht, warum er das jetzt noch nicht umgesetzt hat. Vielleicht ist er jetzt noch in so einer Art Trainingsphase, Hochtrainingsphase, dass er jetzt da noch nicht ganz abliefert. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass dieses große Ziel, was er ja auch meiner Meinung nach alle ihren Wert ist. Also klingt blöd, aber Tour-Etappen kann er jedes Jahr gewinnen. Aber Olympia hat er vielleicht in seiner ganzen Karriere so 2 bis 3 Möglichkeiten nur. Finde ich als Fan von Olympia genau die richtige Herangehensweise. Und ja. Das kann was werden. Kann man nicht anders sagen.
Was man zu der Etappe noch sagen muss, also positiv aufgefallen, 3 Deutsche in den Top 10. Also Pascal Ackermann hatte ich vorher ein bisschen kritisiert vor der Tour de France, weil er die Leistung, also die Ergebnisse noch nicht gebracht hat in diesem Jahr und es fraglich war, ob ihn Israel halt überhaupt nominiert. Aber man muss sagen, jetzt bei der Tour, 3. Platz auf der Etappe war jetzt seine beste Platzierung, vorher war er schon mal 4. Er hat absolut die Form dazu, auch mal eine Etappe zu gewinnen. Da muss es aber vorher ein bisschen schwerer sein, weil er hat nicht die Endgeschwindigkeit von dem Jasper Philipsen, vielleicht auch nicht ganz von dem Binyam Girmay, aber von dem Rest der Sprinter, die kann er an einem guten Tag auch an einem Flachsprint schlagen. Also da kommen noch ein paar Etappen, die auch er vielleicht gewinnen könnte. Und
Degenkolb auf Platz 7?
Zudem, ja, John Degenkolb in den Top 10, da sieht man mal wieder, wie gut er auch noch ein Sprint sein kann.
Ja.
Wenn er dann nicht für Fabio Jakobsen fährt, die Mannschaft. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt an dem Tag nicht für Jakobsen gefahren sind. Wahrscheinlich hat er einfach gesagt, ich fühle mich nicht. Und Degenkolb dann auf Platz 7 vor Phil Bauhaus reingekommen. Ja, also bei denen wird...
Also die völlig unauffällige Tour im besten Sinne des Wortes. Ich meine, es ist nicht sein Job, da irgendwelche Etappen zu gewinnen, sondern er wird so eine Art Captain de la Route sein und das macht er mit einem, das ist ja so eine komplett unscheinbare Position eigentlich, die aber extrem wichtig ist. Und das wird er mit Sicherheit sehr, sehr gut machen. Also gar keine Zweifel.
Absolut,
ja. Und dementsprechend freut es mich, dass er mal so eine Top-10-Platzierung fahren darf, kann man ja schon fast sagen.
Wie soll ich sagen, ich kann nur nochmal unterstreichen, man sieht daran, dass er einfach auch so viel Routine in diesen Sprints hat, dass er einfach durch gute Positionierung da schon so viel wettmacht und auch wenn er es wirklich drauf anlegt, ich kann mir vorstellen, dass er einfach auch das Risiko nicht mehr so eingehen will, aber wenn er es wirklich mal drauf anlegt, auch so Sprints vorne weit beenden kann. Und an dem Tag auch noch bemerkenswert fand ich, Wout van Aert fährt auch sein bestes Sprintergebnis bei dieser Tour ein. Nach Platz, na gut, er war 3. auf der 1. Etappe, was aber kein natürlich klassischer Massensprint war. Bei dieser Dijon-Etappe, das war mal nicht die Etappe, wo er von Philipsen an der Bande eingeklemmt wird, war 6. am Ende. Und jetzt 4. Vielleicht klappt es auch noch bei ihm mit einem Etappensieg.
Ja, fährt so eine unauffällige Tour, finde ich. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, bei der Gravel-Etappe wird er viel bei seinem Kapitän gewesen sein, aber so langsam glaube ich denen, dass sie beide sehr schwer verletzt waren, also dass das vorher nicht alles nur Show war. Die ersten ein, zwei Etappen konnte man da vielleicht noch, ne, also der dritte Platz in Rimini, da konnte man vielleicht noch so ein bisschen auch mit dem frischen Körper sozusagen ein paar Sachen wettmachen, die man an Leistung sonst nicht im Tank hatte. Aber so langsam glaube ich, also mein Glaube daran, nicht beschissen worden zu sein, wird immer größer. Und das tut mir sehr leid für die Fahrer, weil dann, aber nichtsdestotrotz, ja, gute Sache. Und ich hoffe, ich gönne ihm noch eine Etappe. Ich weiß jetzt gar nicht, er fährt ja auch bei den Olympischen Spielen, glaube ich, mit für die Belgier. Deswegen ja. Weiß ich gar nicht, ob er bis zu Ende fahren wird. Bin ich auch gespannt. Ich meine, wenn auch nur der Hauch eine Chance ist, dass er das Zünder an der Waage ist, wird er sich für Vingegaard wahrscheinlich aufäpfern. Insofern könnte interessant werden. Ja. Gucken wir nochmal schnell auf die anderen Etappen, was jetzt noch als nächstes noch kommt.
Ja.
Morgen wird es, glaube ich, schon das erste Mal wieder ein bisschen bergiger. Da werden mein
paar morgen ist eine Etappe im Zentralmassiv. Gerade die letzten, was sind es, rund 40 Kilometer, die sind schon echt heftig. Also ich denke, da wird es Pogacar auf jeden Fall mal wieder versuchen, wenn auch da wahrscheinlich noch die ganz großen Abstände kommen.
Ich behaupte sogar mal schon früher, ne? Bei Kilometer 150 fängt der Anstieg ja an. Zwei kleine Abfahrten noch, drei Abfahrten sogar. Aber das wären spannende letzten 60 Kilometer, weil unterschiedlich schwer dann, ne? Also es fängt ja mit dem Rollerteil an. Aber lohnt es sich ab Kilometer 60 vor Ziel anzufangen zu gucken.
Die Etappe übrigens auch mit 211 Kilometern sehr lang, also sie fahren schon um 11.30 Uhr los.
Ah, also morgen mal früher die Glotze anmachen bei der Arbeit. Mittwoch haben wir morgen, genau Mittwoch, Donnerstag, boah, 203 wieder lang. Ich glaube einfach daran, ich weiß nicht warum, Girmay holt sich noch ein Ding. Oder, ja doch, irgendwie weiß ich nicht, habe ich so ein gutes Gefühl. Könnte aber auch aufgrund der Schwere vom Tag morgen und ja auch den paar Hügelchen zwischendurch auch, wenn Van Aert mal irgendwann der Knoten platzt, könnte das auch an dem Tag sein.
Oder Pascal Ackermann.
Der auch immer noch, ja. Freitag, der Tag, wo ich im Flieger dann bin und zum Glück von dieser flachen Etappe, die meiner Meinung nach echt öde wird, nichts mitbekommen muss. Freitag ist der Tag, wo man nur in die Ergebnisliste gucken muss oder einfach uns irgendwelche Windkanten, die ich jetzt übersehen habe, oder?
Die letzte dieser Überführungsetappen nach Po,
ja.
Dass man so zumindest ausgangs der Pyrenäen ist. Ich erwarte da ja nochmal die Sprinter, weil das ist neben der Etappe 16 deren letzte Chance.
Mhm. Und dann kommt Samstag, Sonntag und traditionell ist die Tour klug genug an den Tagen, die Bergetappen zu setzen. 4.000 Höhenmeter am Samstag, 4.800 Höhenmeter am Sonntag, Etappe Nummer 14 und 15. Ja, und vor allen Dingen finde ich, dass die Höhenmeter sind ja mit Tourmalet, wie spricht man aus? Orquette de Ancisson und dann nochmal den Soulon. Am Ende, die sind halt dann auch nur in Anführungszeichen verteilt auf 80 Kilometer. Das wird am Samstag ein bretthartes Ding. Und Sonntag nicht minder schwierig, mit dann 1, 2, 3, 4 Bergen der ersten Kategorie und dann einmal Ortskategorie nach dem Plateau de Belle am Ende.
Ja, was denkst du, was haben wir am Ende der zweiten Woche? Schon eine Vorentscheidung?
Wir haben einen Träger, des gelben Trikots, da bin ich recht sicher. ja, haben wir.
Also, meinst du?
Ja, ich glaube, Pogacar macht es am Samstag fest.
Es ist interessant, weil es kann meiner Meinung nach sich in verschiedene Richtungen entwickeln.
Es ist
schwierig, halt. Eine eindeutige Tendenz sehe ich da jetzt nicht, weil es gibt verschiedene Szenarien, die ich alle nicht ausschließen will. Also das eine Szenario ist das, dass Vingegaard, sag ich mal, sich jetzt erst richtig in Schwung fährt und dann in der dritten Woche richtig seine Hochform erreicht. Das andere ist,
wenn das, stopp, da möchte ich gerade was zu sagen. Stopp, nicht so schnell, mein Freund. Wenn das so wäre, dann wäre er aber jetzt an diesem Wochenende noch nicht da, wo er hin möchte. Und das wird, ist vielleicht dann noch ein zusätzliches Argument für meine These.
Ja, aber dann wäre er noch dichter dran. Also, ja. An Pogacar. Mhm. Zweite These ist aber die, ich eigentlich fürchte, ich fast für plausibler halte, dass ihm einfach diese Trainings- und Rennkilometer so fehlen, dass er jetzt im ersten Teil, erster Hälfte der Tour mithalten kann, den Rückstand in Grenzen halten kann, aber so oft in den roten Bereich muss, dass er hinten raus in der dritten Woche komplett wegkippt. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Pogacar mit dieser Fahrweise, sag ich mal, die in der dritten Woche noch so fahren kann, wie er in der ersten Woche fährt. Also der hat halt auch schon den Giro in den Beinen.
Ja.
Und hinten raus könnte es auch bei ihm nochmal dünn werden. Und das ist auch, denke ich, das, worauf, wenn man jetzt mal diesen Zweikampf Pogacar-Roglic ein bisschen außen vor lässt, so Leute wie Primoz Roglic drauf setzen.
Und Rodriguez ist für mich noch so ein Dark Horse, der noch nicht irgendwie, der ist, also für mich zumindest, ich habe ihn noch nirgendwo wahrgenommen.
Nö, der fährt unscheinbar mit, sage ich mal, ist immer da, aber wie du schon richtig sagst, man sieht ihn halt einfach nicht.
Und warten wir mal ab, ob man nicht vielleicht auch an diesem Wochenende mal zu Gesicht bekommt. Warum, weißt du, bis jetzt ist nicht viel passiert. Also klar, es gibt genug darüber, wo wir sprechen, aber jetzt im Gesamtklassement, wenn man es mal genau betrachtet, hat sich nicht so viel getan, also von in dieser Woche. Und das läuft für so Fahrer, finde ich, wie, ich will jetzt nicht sagen Mikel Landa, der hat ja schon 3,5 Minuten, ne? Aber Rodriguez, der hat 2,5 Minuten, das ist jetzt nicht wenig, aber auch noch nicht komplett viel. So Rodriguez und Roglic, die sind meiner Meinung nach wirklich in einem ganz guten Wartehaltung oder wie nennt man das denn? Lauerstellung. Die sind in einer guten Lauerstellung. Ja. Weil Remco macht es, glaube ich, Remco fährt zwar mit Herz und Balls, aber dem fehlt es einfach im Hochgebirge noch. Oder für immer. Und Vingegaard wird rausfallen. Glaube ich nicht, dass er soweit ist. Kann mich täuschen, aber ich bin der Meinung, wir werden ihn nicht auf dem Podium sehen. Naja, und dann hast du Roglic, dann hast du noch einen Ayuso und Almeida, die wahrscheinlich ihren Kapitän nicht in den Karren fahren. Und dann kommt schon Rodriguez. Und ich befürchte, dass Pogacar es sehr, sehr souverän machen wird, aber die zwei werden noch die ich am meisten baue.
Absolut, das sind zwei Fahrer, die vielleicht keiner so, sage ich jetzt mal, also wenn sich die beiden vorne auch vielleicht mal belauern oder mit Evenepoel zusammen, könnten die davon profitieren. Wobei ich bei Remco sage, könnte vielleicht bei dieser Tour ein bisschen anders sein. Also er hatte immer seinen Einbruch irgendwo im Hochgebirge. Nehmen wir mal die Vuelta aus, die er gewonnen hat. Mhm. 22, wo er jetzt zwar einen schlechteren Tag hatte, aber keinen, an dem er richtig weggeknickt ist. Also ich bin gespannt, ob er nicht vielleicht bei dieser Tour konstant auch da im Gebirge fährt.
Ich würde mich freuen, wenn das der Spannung zuträglich so passieren könnte. Aber das muss er mir, er hat, das Gegenteil hat er mir schon bewiesen, aber dass er das kann, hat er mir noch nicht gezeigt. Insofern, alles, was für die Spannung zuträglich ist, immer her damit. Allerdings am Ende wird immer noch Pogacar gewinnen. Das ist für mich auch Fakt. Also alles, ich glaube, wir sprechen nur darüber, wie sich Remco, Roglic und Rodriguez um Platz 2 und 3 streiten. Das ist immer noch so, in meiner Wahrnehmung zumindest, oder zum derzeitigen Stand. Aber der Kampf kann ja auch spannend sein. Also
ja, also wie gesagt, den Toursieg habe ich noch nicht verbucht bei Pogacar.
Umso besser. Dann erwartet, wenn du das noch nicht so siehst, dann erwartet uns noch eine spannende Tour. Und das würde mich freuen. Gut, haben wir uns auf den Stand gemacht. Ich muss noch zwei Meldungen, müssen wir, glaube ich, noch kurz einschmeißen. Sibiu-Tour. Was ist die Sibiu-Tour?
Es tatsächlich, wenn du 4 Jahre zurückdenkst, Während der Corona-Pandemie haben wir uns monatelang auf die Sibiu-Tour gefreut.
Weil das erste Rennen war
tatsächlich, was wieder freigegeben wurde oder was wieder stattfinden konnte und die dann auch super besetzt war. Es ist ein Etappenrennen in Rumänien.
Jetzt erinnere ich mich.
In der zweiten Kategorie mit einer sehr, sehr schönen Bergankunft. Ich habe mir immer noch vorgenommen, da mal hochzufahren zum Balea Lac in den Karpaten. Sehr, sehr ähnlich, im Prinzip eine ähnliche Straße wie das Stelvio. Die war auf Etappe 3 in diesem Jahr. Eine viertägige Rundfahrt und in diesem Jahr gewonnen von Florian Lipowitz. Erster Sieg bei einer Rundfahrt, nachdem er bei der Tour de Romandie ja schon knapp an dem Sieg vorbei war. Also Dritter ist er da am Ende gewesen und hat das jetzt sozusagen, sagen wir, seinen Durchbruch da bei der Romandie, nachdem er beim Giro aussteigen musste, krankheitsbedingt, bestätigt einfach. Mhm.
Ja, also Glückwunsch und die von dir so propagierte Teiletappen oder geteilte Etappen gab es da auch. Es gab eine Etappe 2a und 2b.
Ja, wer sich das tatsächlich mal anschauen will, dieses Zeitfahren auf der zweiten Etappe, also in Sibiu, ich meine, das ist auf, Deutsch-Hermannsburg, heißt es, glaube ich. Genau, weil es halt historisch so bedingt ist. Ist Wahnsinn. Also wenn du dir das mal auf der Karte anguckst, wo die da langfahren, es ist das wahrscheinlich schwierigste Zeitfahren, auch wenn es nur 3,2 Kilometer lang ist.
Das sind unfassbar viele Kurven.
Im UCI-Zirkus.
Ja, unfassbar. Also so viel, dass man überhaupt so viele 90-Grad-Kurven auf die Strecke setzen kann. Da gehörte wahrscheinlich...
Trotzdem fuhr der Sieger einen 43er-Schnitt.
Ja, keine Ahnung. Kamikaze trifft das wohl zu. Und die zweite Meldung... Muss dann auch noch leider sein, es gehört zur Chronistenpflicht, dass es wieder einen Todesfall gab bei der Österreich-Rundfahrt, die ja parallel zur Tour de France immer stattfindet. Ich wollte eigentlich nicht mit so einem Bumper hier am Ende so rausgehen, aber ich komme gerade nicht auf den Namen, der Norweger.
André Drege.
Drege, ja. Man weiß gar nichts Genaues. Also zumindest, ich habe nur Sachen gehört von einem anderen Menschen oder von einem anderen Fahrer. Irgendwie Reifendruckverlust, runtergerutscht und
Das ist Spekulation, ne?
Genau.
Letzten Endes. Also die Polizei ermittelt ja auch in dem Fall sogar logischerweise, wenn jemand zu Tode kommt, ob ihm da jetzt irgendwie ein Defekt zum Verhängnis wurde, wissen wir nicht. Es war in der Abfahrt auf jeden Fall vom Großglockner bei der Österreich-Rundfahrt, vorletzte Etappe. Und
man kann nur der Familie das Beste wünschen, dass sie gut damit umgehen können. Es ist immer tragisch, wenn jemand das Leben verliert und wenn es auf die Art und Weise verliert und das noch bei der Ausübung seines Berufes und auch seines liebsten Hobbys, das ist halt, kann man nichts so sagen. Also der Familie alles Gutes, nur das Beste und dass sie damit umgehen können, denn irgendwie man auch mit so einem Verlust umgehen kann, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Nur das Beste. Aber das wollte ich zumindest erwähnt haben hier noch, dass man da kondoliert. Es gab wohl auch eine sehr würdige Fahrt am Tag, nochmal eine Kondolenzfahrt. Man hat, glaube ich, das Beste ausgemacht, kann ich gar nicht sagen. Also das kann man gar nicht sagen, weil man kann nichts Gutes aus dem tun. Gut, das jetzt noch am Ende, aber es muss erwähnt sein, meiner Meinung nach. Und heute gab es keine Strafen bei der Tour, gestern auch nicht.
Doch, heute schon.
Ja? Nein, das steht noch nicht in der Seite, die du mir empfohlen hast.
Da steht schon drin, steht, dass Rolf Aldag 500 Schweizer Franken bezahlt
hat wegen Falschparken. Etappe 8 und 9. Nee, nicht Rolf Aldag, er kriegt stellvertretend als Kopf des.
Genau, das wird halt immer umgelegt dann auf die sportlichen Leiter, wenn da irgendwie ein Fahrer Mist baut.
Ja, Etappe Nummer 8 und 9, da war es, wo es keine Strafen gab. Wir melden uns wieder, wenn es irgendwie passt im Urlaub. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo ich hinfahre. Also ich weiß schon, wo ich hinfahre, aber wie es sich dann dazu tragen wird. Insofern seht es uns nach, wenn es vielleicht etwas spontan wird. Und bedanke mich bei dir, lieber Thomas. Ich hoffe, wir haben eine schöne Tour. Ich hoffe, wir haben eine spannende Tour. Und das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Und sage einfach und schnell auf bald. Tschüss.
Tschüss.